Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns still beten und um Gottes Wort bitten. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe. Amen. Liebe Gemeinde, dieses Jahr haben wir die Predigtreihe zu dem Thema 5 Verwechslungen unserer Zeit. Mein spezielles Thema ist die Verwechslung von Erfüllung und Fülle. Verwechseln tun wir schnell etwas. Wir können nicht richtig unterscheiden oder Dinge nicht auseinanderhalten und halten irrtümlich das eine für das andere. Jetzt bei den Konfirmanden kam dann, als wir noch als Mitarbeiter zusammen waren, eine Mitarbeiterin und sagt, jemand hat meine Schuhe genommen. Ja, das war nun, die sahen genauso aus und zufällig hat es auch die gleiche Größe. Sie hat es nur gemerkt, weil sie an einer anderen Stelle standen. Eine Verwechslung, wie sie im Buche steht. Aber manchmal verwechseln wir auch Personen. Mir geht das manchmal so und das ist, finde ich, sehr peinlich. Aber neben der Verwechslung gibt es dann auch noch die Täuschung. Und da gibt es 2 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass ich jemandem absichtlich einen falschen Eindruck vermittle. Dass ich jemanden irreführe. Oder jemanden mit einer Behauptung durch ein Verhalten täusche. Ich glaube, das begegnet uns in der heutigen Zeit sehr oft. Die zweite Möglichkeit, dass niemand irgendwie eine böse Absicht hat, sondern ich einfach eine Situation falsch einschätze und ich mich täusche. Nun heißt ja die Predigtreihe 5 Verwechslungen unserer Zeit. Es heißt also, dass es in unserer Zeit auch spezielle Gefahren gibt, wo etwas verwechselt werden kann oder wo wir uns täuschen oder täuschen lassen. In dieser Hinsicht habe ich mir gedacht, ist unsere Zeit besonders geprägt von Masse und Denken in Masse. In der ehemaligen Sowjetunion, erinnere ich mich, gab es dann einen Begriff, das war die sogenannte Tonnenideologie, also immer von allem viel. Wir reden von Menschenmassen, zum Beispiel vielleicht auf dem Weihnachtsmarkt in Annaberg oder erst recht in Dresden. Da gehe ich gar nicht mehr gerne hin. Das kann man nicht ertragen, finde ich. Wird man nur noch in der Menschenmasse geschoben. Wir erleben Massenbewegungen. Zur DDR-Zeit wurde das Wort bewusst benutzt und man wollte gerne, dass die Menschen Teil einer Massenbewegung sind, im FDGB und in der FDJ und bei den Pionieren zum Beispiel. Es gibt die Massenproduktion. Und das ist heute vor allen Dingen eine Überproduktion. Und das ist ein großes Problem. Es wird viel zu viel hergestellt und angeboten, viel mehr als wir verbrauchen können. Und das sehen wir ja zum Beispiel schon in den Supermärkten, in den Geschäften, bei den Lebensmitteln. Und ich habe jetzt die Zahl gehört, dass in Deutschland pro Jahr 12 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen werden. Und dass ein großer Teil der landwirtschaftlichen Produktion, etwa die Hälfte, weggeworfen wird. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich sah eine Dokumentation, wie in der Wüste Atacama in Chile Kleidung, die nie getragen wurde, in großen Bergen in der Wüste liegt und vergammelt. Dort schwelt und fault. Die Menschen dort sind davon noch gefährdet. Sachen, die nie verkauft worden sind, die überflüssig waren. Ja, und unsere Zeit ist bestimmt vom Konsum. vom Kaufen und Verkaufen. Wir sollen viel kaufen. Und damit hat auch die Werbung zu tun, in der wir nämlich überredet werden sollen, zu kaufen. Indem uns eingeredet wird, dass wir dieses oder jenes noch brauchen. Indem uns vorgetäuscht wird, dass wir etwas brauchen, um angeblich glücklicher und zufriedener zu sein. Aber das erfüllt sich tatsächlich nie. Ein erfüllter Wunsch weckt 100 neue. Und es geht auch niemandem um unser Glück, sondern um Absatz und Gewinn. Wir leben in einer Zeit, in der wir überflutet werden mit Informationen. So viele Informationen, wie das menschliche Gehirn überhaupt nicht verarbeiten kann. Das macht viele krank oder gereizt und aggressiv. Das merken wir bei den Kindern in der Schule, aber auch überhaupt in unserer Gesellschaft, wo so eine gereizte Stimmung ist. Und sie hat bestimmt auch damit zu tun. Wir erleben Stress. Wir werden getrieben, überfordert und erdrückt. Und all das hat etwas zu tun mit Maßlosigkeit. Und nun geht es darum zu überlegen, was ist hingegen Erfüllung? Was ist Fülle? Da habe ich in ein Wörterbuch geguckt. Erfüllung, das ist die innere Erfülltsein von einer Sache, sodass das Denken und Fühlen weitgehend davon beherrscht wird. Erfülltsein kann ich zum Beispiel von einer Aufgabe. Und Fülle, das ist einfach eine große Menge, eine große Zahl, eine Vielfalt. Aber das Wort Fülle wird im gehobenen Sinne auch verwendet für eine große Intensität, für ein volles Maß. Zum Beispiel die Fülle des Glücks und meint, dass ich viel davon habe, dass ich sehr glücklich bin. Oder die Fülle der Arbeit, die kann mich auch erdrücken. Das bedeutet also, Erfüllung und Fülle, dass ich von etwas genug habe, dass ich zufrieden sein kann, dass ich einen Moment tiefster Zufriedenheit erlebe, dass ich Ziele erreiche, dass ich erfüllt bin mit meiner Familie, mit Freunden, dadurch, dass ich Geborgenheit erlebe, eine erfüllende Aufgabe habe, der ich mich gerne widme. Eben ein erfülltes und dadurch auch zufriedenes Leben. Für mich hat das immer etwas damit zu tun, dass wir im Einklang leben mit Gott und unseren Mitmenschen. Das Gegenteil ist Leere, Mangel, Armut. Aber die Armut, die wir hier erleben, das ist eine Armut, die nicht materiell ist, sondern vor allen Dingen ideell. Es ist eine Armut an Freude, eine Armut an Liebe, an guten Ideen, eine Armut an Erfüllung. Es gibt auch den Missbrauch und das ist die Überfüllung, die Übersättigung. Da muss ich an den Chemieunterricht denken. Und in diesem Falle hilft mir das, etwas zu verstehen. Wenn man eine Flüssigkeit nimmt, Wasser zum Beispiel, und meinetwegen Salz hineinkippt und rührt, dann löst sich das auf, das Salz. Und wenn man es erwärmt, geht es noch besser. Aber irgendwann, wenn man weiter immer wieder Salz hineinschüttet, löst es sich nicht mehr auf. Die Lösung ist gesättigt. Die Flüssigkeit kann nicht mehr aufnehmen. Und so kann es auch mit uns sein, mit unserem Leben, mit unserem Denken, mit ganz allein auch körperlich, dass es irgendwann einfach zu viel ist. Wir können das nicht mehr aufnehmen. Das hat auch etwas zu tun mit Völlerei. So wie es die alten Römer gelebt haben, die immer mehr in sich reinstopfen wollten. Aber das zu viel ist gefährlich. Man kann daran ersticken, davon erdrückt werden. Es macht uns krank und es verdirbt uns. Und zwar nicht nur leiblich, körperlich, sondern auch seelisch und geistig. Ich habe festgestellt, dass es einen Unterschied zwischen Erfüllung und Fülle eigentlich nicht gibt. Das haben wir uns beim Ausdenken der Predigtreihe des Themas ja nicht so genau überlegt. Erfüllung und Fülle sind so ziemlich dasselbe. Es geht eher um etwas anderes. Es geht um die Verwechslung von Fülle und Erfüllung mit viel, mit Masse. Alles haben, alles machen, alles können wollen, eben mit Maßlosigkeit. Was erfüllt uns eigentlich, können wir uns fragen. Womit lässt du dich füllen? Wer oder was darf dich füllen? Und das in doppelter Hinsicht. Nicht nur in dem, was wir aufnehmen als Essen oder Trinken, sondern auch, was wir geistig in uns aufnehmen, wovon wir uns erfüllen und bestimmen lassen. Darüber sollten wir nachdenken. Können materielle Dinge uns erfüllen und Fülle und Erfüllung bewirken? Geld, Besitz, Reichtum, Macht, Ansehen, das hängt alles miteinander zusammen und das sind die klassischen Dinge. Heute kommen vielleicht noch dazu Dienstleistungen, Ansprüche, Forderungen. Das ist mein Recht, das steht mir zu. Und oft können wir eine schlimme Ich-Sucht beobachten. Und manchmal kann man unsere Zeit charakterisieren mit zwei Worten. Ich, jetzt. Aber das alles, der ganze Besitz und die ganzen Ansprüche, die wirken eher wie eine Droge, finde ich. Man braucht immer mehr davon, um zufrieden zu sein. Aber trotzdem bleibt man unzufrieden und braucht immer mehr. Es erfüllt uns also nicht. Es kann uns nicht erfüllen. Es bleibt immer eine Leere. Was würde Jesus dazu sagen? Jesus lehnt dies bewusst ab. Und da können wir sehen in die Geschichte von der Versuchung Jesu. Matthäus und Lukas erzählen sie jeweils im 4. Kapitel ihres Evangeliums. Jesus, der 40 Tage gefastet hat, hatte Hunger. Und der Versucher tritt an ihn heran, dort in der Wüste, und sagt, du hast Hunger? Guck, wie viele Steine hier herumliegen. Du brauchst sie nur in Brot verwandeln. Hast du genug? Jesus antwortet, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Daraufhin zeigt der Teufel Jesus alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Jesus antwortet, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Lukas in seiner Version, wie er die Versuchung erzählt, hat noch eine kleine Nuance. Dort sagt der Teufel, alle diese Macht und Herrlichkeit ist mir, dem Teufel, dem Durcheinanderwerfer, übergeben und ich gebe sie, wem ich will, sagt der Teufel. Alles haben können, alles machen wollen, das muss mit dem Teufel zugehen. Jesus sagt, weg mit dir, Satan. Und das Wort Gottes, das Jesus ja zitiert, mit dem er der Versuchung begegnet, zeigt uns etwas anderes. Leben finden wir in Gott, unserem Schöpfer, in einer lebendigen Beziehung zu dem, der mich gewollt und geschaffen hat, der mich erhält, der zu mir spricht und der für mich da ist und für mich sorgt. Und das ist der gute Hirte. Und darum haben wir diesen Psalm heute gelesen und gebetet. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Erstaunlicherweise konnten das Menschen beten, trotz äußerlichen, offensichtlichen Mangels. In einem anderen Psalm, Psalm 16, heißt es: Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Und im Kolosserbrief wird uns bezeugt: In Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid erfüllt durch ihn. Johannes bekennt: Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Und jetzt komme ich abschließend zu dem Evangelium, das wir gehört haben, die Hochzeit zu Kana. Sie gehört nämlich zu dieser Predigt und zu diesem Thema. Jesus hat bei der Hochzeit zu Kana das erste und kleinste Zeichen von sieben getan, indem er seine Vollmacht zeigt, indem er offenbart seine göttliche Herrlichkeit, indem er zeigt, wer er ist, in wessen Namen er auftritt und handelt und spricht und was er kann. Und darum haben diese Zeichen einen programmatischen Charakter dafür, wer Jesus ist und was er kann. Und die Zeichen sind nicht zur Unterhaltung, sondern sie haben den Sinn, dass wir Jesus vertrauen, dass wir an ihn glauben. Die wichtigsten Worte stehen am Ende des Evangeliums. Seine Jünger glaubten an ihn. Aber nicht, weil er zaubern kann, sondern weil eine göttliche Vollmacht in ihm deutlich wird. Die Hochzeit ist doch ein Bild für die kommende Heilszeit in Israel. Es ist nicht umsonst, dass es um eine Hochzeit geht. Und es ist eine Vorwegnahme der endgültigen Erfüllung allen menschlichen Lebens durch Gott. Und der Wein ist ein Bild für die endzeitliche Freude und Lebensfülle. Und der Mangel an materiellen Gütern wird durch dieses Geschenkwunder überwunden. Sie haben plötzlich Überfluss an Wein. 600 Liter Wasser waren das in den Krügen. 857 Flaschen Wein. Und es symbolisiert die unvorstellbare Größe der göttlichen Gnade, die mit Jesus gekommen ist. Und wie gesagt, die anderen Zeichen, die Jesus tun wird, sind viel größer. Das sind Heilungen. Und schließlich das siebente und größte Zeichen, die Auferweckung des Lazarus von den Toten. Wo Gottes Herrlichkeit aufscheint, da verwandelt sich das Leben in ein Fest. Und es ist ein Ausblick auf jenes endzeitliche Mahl, das die glaubende Gemeinde einst mit ihrem Herrn, dem Bräutigam, halten wird. Matthäus 26 sagt Jesus: Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich es aufs Neue davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Liebe Gemeinde, das ist unsere Perspektive. Das ist unsere Zukunft, auf die wir zugehen. Das ist das, was wir glauben, worauf wir hoffen und in dem wir lieben sollen. Mit Jesus ist die Heilszeit angebrochen und wird die endgültige Zuwendung Gottes zu allen Menschen Wirklichkeit. Das kann uns erfüllen. Das soll uns erfüllen und daraus sollen wir leben. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.